Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Dr. Thorsten Prange.
Dankeschön.
Hallo, Herr Dr. Prange.
Hallo, Frau Hellwig.
Viele Bremerinnen und Bremer werden Sie kennen, weil Sie relativ häufig in den Medien vorkommen, das kann man so sagen. Denn Sie sind Pressesprecher oder Sprecher des Landgerichts in Bremen. Da wollte ich Sie als erstes fragen, macht man das etwa freiwillig oder kriegt man das aufgedäubelt?
Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Also es gibt,
Sie haben es aufgedäubelt bekommen, ne?
Nein. Okay. Bei mir war es wirklich eine ganz interessante Geschichte, beziehungsweise eine Vorgeschichte, die es dazu gab. Ich bin nach meinem Abitur zunächst mal für 2,5 Jahre zur Bundeswehr gegangen und habe mich dort zum Reserveoffizier ausbilden lassen. Und im Studium selber habe ich dann noch ganz viele Wehrübungen, lange Wehrübungen gemacht.
Und, Sehr gerne.
Also für mich war die Bundeswehrzeit unglaublich gewinnbringend, muss ich sagen. Also natürlich macht man gute und weniger gute Erfahrungen, aber im Großen und Ganzen, muss ich rückblickend sagen, habe ich doch eine ganze Reihe an Fähigkeiten dort erworben. Also auch gerade den Umgang mit Menschen und ganz früh eben schon die Übernahme von Verantwortung in so einer Vorgesetztenrolle, in die man da ja sehr schnell kommt. Nicht? Also als 20-jähriger junger Fahnenjunker hat man damit einmal seine Gruppe und man bekommt seine Aufträge, die muss man dann eben halt mit seinen Soldaten umsetzen. Also insofern gab es da eine ganze Reihe an, Fertigkeiten, auch technische Fertigkeiten. Also da war ich doch eher
nicht
so...
Nicht nur schießen können.
Nein, das war im Grunde, muss ich mal sagen, das, was mir da am wenigsten gefallen hat. Aber auf jeden Fall habe ich dann im Laufe dieser Studienzeit viele Wehrübungen gemacht und irgendwann auf einer Übung in Dänemark im Winter habe ich gedacht, nein, so 2 Wochen im Feld frieren und wenig schlafen, da hast du jetzt wirklich mal genug von. Und habe überlegt, was kann ich für Kompetenzen bei der Bundeswehr erwerben, die mir vielleicht später mal in meinem Zivilberuf auch nützlich sein können. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe mich zum Presseoffizier ausbilden lassen. Oh. Das heißt also, wenn ich jetzt mal schaue, ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich bin eigentlich jetzt seit 36 Jahren in der Pressearbeit tätig.
Presseoffizier, das haben Sie dann auch gemacht?
Ja, genau.
Aber macht man das denn, wenn man gar nicht richtig zur Bundeswehr gehört, sondern da nur so Wehrübungen und so macht?
Ja, also eine berechtigte Frage. Also ich habe nie Reservistenlehrgänge besucht, sondern ich habe immer Lehrgänge besucht der aktiven Offiziere. Und diese Lehrgänge, die beinhalten immer einen Platz für einen ausgewählten Reserveoffizier.
Ach, den haben Sie immer gekriegt?
Ja, genau. Und den habe ich immer versucht zu ergattern. Das heißt also, ich habe mich immer sozusagen in der Konkurrenz oder in der Zusammenarbeit bewegt mit den aktiven Offizieren.
Verstehe.
Und das war toll. Und Sie werden es nicht glauben, die Ausbildung hat damals, also zum Jugend- und Presseoffizier, die hat damals Monate gedauert. Ich bin also eine Zeit lang zunächst einmal auf der Akademie für psychologische Verteidigung, so hieß das, PSV. Da bin ich im Studio geschult worden, auf Interviewsituationen. Dann waren wir für 6 Wochen im Zentrum Innere Führung in Koblenz. Da sind, ich sag jetzt mal, so militärpolitische Themen erörtert worden. Und dann war ich noch zur Hospitation 6 Wochen beim Westdeutschen Rundfunk in Köln.
Aber lernt man da nicht zum Beispiel auch vertuschen und verschweigen? Oder drumherum reden, weil das ja eigentlich zu dem Job dazugehört?
Ja, sagen wir mal so, das war die Zeit damals der Perestroika. Und die, ich muss es ganz klar sagen, die Meinung in der Bundeswehr, die war gespalten. Es gab also begeisterte Stimmen, die gesagt haben, das ist jetzt die Chance für Entspannung, für Entspannungspolitik, vielleicht sogar für den Wegfall der Blöcke. Und es gab allerdings in der Bundeswehr auch Mahner, die gesagt haben, nein, das wird alles vorübergehend sein und das ist alles nicht ernst gemeint. Und dann, insofern war diese Zeit der Ausbildung eine unglaublich spannende Zeit. Und es hat sich dann in dieser Zeit auch ein, sowohl in der Bundeswehr als auch dann in der Justiz, das Bewusstsein doch durchgesetzt, wir müssen das, was wir machen, transparent darstellen. Also Geheimnisse werden nicht verraten, das ist völlig klar, dafür hat ja auch jeder Verständnis. Aber man ist doch sehr offen mit den Themen umgegangen und die waren damals Tiefflug und Frauen in der Bundeswehr.
Ja, ja.
Ja, das war noch lange, bevor die erste Frau gedient hat.
Da kann man ja nicht so viel kaputt machen. Aber ist es nicht so, dass man manchmal genau weiß, dass man Informationen nicht weitergeben kann, gezielt danach gefragt wird und dann drum rumreden muss? Oder sagen Sie dann einfach gerade heraus, das kann ich Ihnen nicht sagen, obwohl ja ein öffentliches Interesse auch da ist. Also man kann ja nicht einfach immer sagen, ich kann Ihnen nichts sagen. Ne? Manchmal gibt es berechtigte, also Persönlichkeitsrechte und sonst irgendwas. Aber manchmal, aber die Öffentlichkeit darf halt, muss auch Sachen wissen. Ne?
Ja, natürlich. Und da kann ich Ihnen aber vorherig sagen, ich habe immer in meiner Pressearbeit, unabhängig ob hier jetzt in Bremen in der Justiz oder bei der Bundeswehr, ich habe erklärt, weshalb ich das nicht sagen kann. Mhm. Und da muss ich ganz klar feststellen, das hat jeder verstanden. Mhm. Und ich denke, das ist das Entscheidende, wenn man etwas verschweigt oder wenn man drum herum redet und es wird nicht deutlich, warum tut man das, dann versteht es keiner. Wenn man aber deutlich sagt, ich kann Ihnen das und das mitteilen, aber an dieser Stelle, es tut mir leid, das kann ich Ihnen jetzt oder vielleicht auch aus bestimmten Gründen überhaupt nicht sagen. Das darf ich nicht.
Haben Sie auch schlechte Erfahrungen gemacht, schon ganz am Anfang, dass Sie irgendwas erzählt haben und hinterher wurde es ganz anders wiedergegeben? Manchmal ist das ja nicht aus böser Absicht, sondern weil man sich missverstanden hat oder so, dass Sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und Ihr Vorgesetzter hat gesagt, was hast du denn da erzählt? Gab es das schon mal?
Erstaunlich selten. Ich muss, also das, ich würde Ihnen jetzt nicht schmeicheln.
Nee, ich würde Ihnen schmeicheln. Wir schmeicheln uns gegenseitig.
Aber ich muss gestehen, nein, also ich muss gestehen, erstaunlich selten. Und ich habe Erlebnisse gehabt, einige Male mit ganz jungen Redakteuren, die waren viel nervöser und viel unsicherer in den Interviews als ich. Und ich habe gemerkt, die haben das Thema gar nicht so richtig verstanden.
Wollte ich sagen, wenn man als Justiz gar keine Ahnung hat, bringt man schon das Land und das Oberlandesgericht durcheinander.
Ja, ganz genau. Und wenn ich das spüre, dann versuche ich auch ihre Kolleginnen und Kollegen so mit Informationen auszustatten, dass sie das, was ich sage, dass sie das verstehen und dass sie das richtig einordnen können. Mhm. Und auch das ist wieder eine Form von, ich sage mal, Transparenz und auch Hilfestellung. Das hat immer, oder sagen wir mal, ganz, ganz überwiegend dazu geführt, dass dann doch das, was berichtet und geschrieben wurde, so im Wesentlichen dann gepasst hat. Dafür muss man sich Zeit nehmen.
Und so ein paar kleine Abstriche machen Sie. Ja. Haben Sie sich auch schon mal richtig geärgert?
Ach ja, das kam natürlich auch selten, sehr selten.
Zum Beispiel über eine Zeitung mit wenigen Buchstaben, die ich jetzt nicht weiter nennen will. Ich kann das gar nicht beurteilen, aber...
Nein, also das gab es auch. Also ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Da musste eine Hauptverhandlung, an der ich auch mitgewirkt habe, ausgesetzt werden, weil eine Kollegin ganz schwere Schwangerschaftskomplikationen erlitten hat. Und das ist ja ein Thema, über das spricht man nun ja wirklich nicht so offen. Mhm. Und ich habe damals der Redakteurin ins Gewissen geredet und habe sie wirklich beschworen, lassen Sie bitte dieses Thema. Mhm. Ich kann Ihnen die Einzelheiten leider jetzt nicht so sagen, aber lassen Sie das bitte. Und es wurde dann doch ein großer Bericht. Und
da ging es darum, dass ein Verfahren so lange gedauert hat?
Nee,
oder so?
Dass ein Verfahren, dass eine Hauptverhandlung ausgesetzt werden musste und neu begonnen werden musste. Und dafür ist dann diese Kollegin verantwortlich gemacht worden. Und das war sehr, sehr, sehr unfair. Aber wir haben das der Redaktion mitgeteilt und es kam eine Entschuldigung. Mhm. Eine wirklich offizielle Entschuldigung, sowohl beim Gericht als auch bei der erkrankten Kollegin.
Mhm. Also das fand ich dann wieder ganz drin, dass die erkrankt ist. Da muss ja irgendjemand das irgendwie gesagt haben. Ne?
Naja, das ist ja eine öffentliche Hauptverhandlung und in dieser öffentlichen Hauptverhandlung haben wir natürlich offengelegt, dass wir nicht weiter verhandeln können, weil die Kollegin an einer wirklich sehr, sehr auch lebensgefährlichen Komplikation erkrankt war. Und das ist im deutschen Strafprozess dann nach Ablauf der gesetzlichen Unterbrechungsfrist, dann gibt es eben kein Weiter, sondern dann muss der Prozess neu begonnen werden. Mhm. Haben wir auch gemacht, in anderer Besetzung, haben den auch ganz regulär zu Ende geführt. Aber diese Art der Berichterstattung, diese Form, die war wirklich nicht in Ordnung. Mhm. Aber ich muss noch mal wiederholen, ich denke, zur Pressearbeit gehört eben auch dazu, dass man schon so ein bisschen erahnt, was kommt da bei der entsprechenden Redakteurin oder beim Redakteur an und dass man es vernünftig erklärt.
Mhm. Wie ist das eigentlich? Sie sind ja trotzdem noch Vorsitzender Richter am Landgericht. Wie wird das eigentlich aufgeteilt? Also erstmal haben Sie sich schon mal freiwillig gemeldet zu dieser Arbeit, weil Sie das gerne und lange gemacht haben. Sie machen es gerne.
Ja.
Wie wird das dann aufgeteilt? Wie viel sind Sie denn dann noch Vorsitzender Richter und wie viel sind Sie Pressesprecher, halbe? Oder ist das ein Ehrenamt, was oben drauf kommt? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja,
oder
will ich, das will ist ich aber nicht fast hoffen? Ist es so.
Ist es
fast,
so?
Fast
ah,
ist
ja.
es so. Also,
weil wenn ich als Journalistin würde immer hoffen, dass Sie nur Pressesprecher sind, damit man Sie quasi
rund um die Uhr
erreichen kann und Sie nicht in irgendwelchen Verhandlungen sitzen und nicht erreichbar sind.
Ja,
ne?
Ich hoffe, dass mein Gerichtspräsident das jetzt hört.
Ja.
Nein, also es war genau genommen so. Ich bin 1998 zur Staatsanwaltschaft gekommen. Also ich komme gar nicht aus Bremen, ich komme aus Schleswig-Holstein.
Das wollte ich nämlich noch fragen, wo Sie überhaupt studiert
ja,
haben.
Genau, ja, genau, in Kiel. In Kiel, nördlichste Universität.
Ah, ja, verstehe.
So, also ich bin dann nach Süddeutschland, nach Bremen gegangen.
Und Süddeutschland,
genau.
Und, sagt der
und es dauerte überhaupt nicht lange. Unser damaliger Behördenleiter, der ist immer mittags in die Kantine gekommen und hat sich an den Kollegentisch gesetzt. Er sagte, das ist die beste Informationsquelle für mich.
Mhm.
Und wir waren so am Plaudern, so wie wir beide jetzt auch. Ne? Und dann fragte der mich auch, was haben Sie eigentlich bei der Bundeswehr so gemacht? Das war nämlich bekannt, dass ich sehr viel Zeit da verbracht habe. Also insgesamt 5 Jahre.
Ich wollte schon fragen, an Ihrem Schnäuzer hat man Sie erkannt als Bundeswehrsoldat, stimmt?
Nein, er fragte dann so, und habe ich gesagt, ja, ich habe zuletzt die Pressearbeit bei der Bundeswehr gemacht. Und dann merkte ich schon, dass er ganz spitze Ohren bekam und sagte, ah, kommen Sie nach dem Mittagessen mal kurz bei mir vorbei. Und dann fragte er mich, wie ist das eigentlich bei der Bundeswehr? Wie macht man da Pressearbeit? Und genau wie Sie, fragte er auch, ist das denn nicht mehr so etwas, naja, dass man alles verschweigt? Und ich sage, nee. Also bei der Bundeswehr ist das ganz anders. Da versuchen wir offensiv an die Presse auch zu gehen, offensiv in die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit, um zu erklären, was wir tun.
Obwohl, da fällt mir ein Beispiel ein, wo es, glaube ich, ziemlich schief gegangen ist. Als man da die ganzen maroden Fahrzeuge und Munitionsfehlstände gefunden hat. Ich glaube nicht, dass da besonders transparent mit umgegangen worden ist. Da war doch Munition mal verschwunden irgendwo.
Ja,
und
ja.
Dann irgendwann wurde berichtet, weil irgendjemand dann irgendeinem Bericht gelangt ist, dass die Ausrüstung so marode ist. Ne?
Ja,
das waren ja,
ja
gar nicht nur Fahrzeuge, ich glaube, das waren sogar Klamotten und alles Mögliche. Mhm. Ne? Mhm.
Aber das ist auch, muss man jetzt mal sagen, sowas ist ein sehr undankbares Thema für einen
Pressesprecher. Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Oder ein Presseoffizier.
Ja, natürlich, aber ich meine, wie gesagt, das ist halt, weil das natürlich auch ein Skandal ist, weil man denkt, na gut, jetzt hat es ja noch mal ein anderes Thema, aber weil im positiven Sinne konnte alles vergammeln, weil man es nicht gebraucht hat, könnte man jetzt sagen.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber ja.
Also ich habe auch noch Themen so vor Augen. Überbestände bei der Bundeswehr wurden also früher, man kann wirklich sagen, ohne Sinn und Verstand vernichtet, weil buchmäßig durfte man die nicht haben.
Mhm.
Und eine andere Verwendung hat man irgendwie nicht so richtig gesehen. Naja, also das sind alles Themen mit Sicherheit, also die...
Da fällt mir noch eins ein, nämlich manchmal schwirrt doch auch, oder das ist lange her, dass manche so gelitten haben bei der Bundeswehr. Also ich weiß noch, dass die, mit denen ich Abitur gemacht habe, dass die richtig Schiss hatten davor.
Ja.
Also dass sie von Kameraden, wie heißt das nochmal, das heißt ja nicht auf dem Zimmer, sondern die gemeinsam...
Auf der Stube.
Die von Kameraden auf der Stube in Schränke gesperrt werden oder manche da gemobbt werden, dass gerade Abiturienten dann unbeliebt waren, zumal wenn sie alleine waren und dass da auch wirklich manche, bin ich mir sicher, nicht nur gemobbt wurden, sondern auch die auch von anderen richtig zur Minder gemacht worden sind.
Ja. Also
und die ersten Frauen haben bestimmt auch nicht viel Spaß gehabt bei der Bundeswehr.
Ja, also Sie müssen immer sehen, damals, als ich gedient habe, gab es 500.000 Soldaten, so über den Daumen.
Mhm.
Ne? Und also, dass dazwischen schwarze Schafe sind, das ist doch gar keine Frage.
Oder dass Vorgesetzte, die irgendwie geschliffen haben und
so
geschleift haben, ne?
Ja,
genau, auf jeden Fall, dass die oder da ihre Machtposition ausgenutzt haben. Sowas gibt es in Filmen und in Büchern. Ich kann das schlecht sagen.
Ich habe das selber auch mal erlebt.
Ja.
Also ich hatte als junger Fahnenjunker, da ist man ja sozusagen eingebogen in die offiziell Anwärter-Schleife oder Laufbahn. Und die Feldwebel sind einem immer noch vorgesetzt in dieser entsprechenden Rolle. Aber die wissen genau, in 2 Jahren ist man Leutnant, dann ist man Offizier und ist deren Vorgesetzter. Und das ist natürlich auch für einen erfahrenen Feldwebel manchmal nicht so ganz einfach, mit so einer Situation umzugehen.
Wenn das vor allem so junge Leute auch
Ja, sind, natürlich. Ja. Und von denen, die wissen, in 2 Jahren wird der mir mal Fehler erteilen können. Und, aber was man da lernt, und das fand ich sehr, sehr wertvoll, dass man eben mit so einer Situation auch selber umgeht. Und ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Oberfeldwebel, der diese vorübergehende Vorgesetztenstellung noch ausgenutzt hat. Und, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, passiert das in Ausnahmefällen. Und über diese Ausnahmefälle natürlich wird berichtet, darüber spricht man, was völlig in Ordnung ist. Nicht? Also jeder solcher Fall ist eben einer zu viel. Aber man muss schon sagen, die Führung bei der Bundeswehr, damals jedenfalls, als ich in meiner aktiven Zeit dort tätig war, ist hochgradig professionell und ist vor allen Dingen von großer Fürsorge geprägt. Also von den Ausnahmen jetzt mal abgesehen. Und ich wünschte mir tatsächlich manchmal in anderen Arbeitsumfeldern, ich wünschte mir manchmal so einen Geist, so eine Fürsorge, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich will das jetzt nicht Chorgeist nennen. Ich wünschte mir mehr davon. Und nicht nur der Blick eben auf die eigenen Interessen.
Naja, die Bundeswehr hat sich ja auch extrem verändert in den letzten 20 Jahren. Ne? Das ging ja gar nicht. Aber nochmal zurück, Pressesprecher, Entschuldigung, Mittagstisch. Dann haben Sie das erzählt, wie das da lief. Genau. Und dann hat er gesagt, Sie kann ich gebrauchen.
Ja.
Aber warum? Weil viele Richter wirklich keine Lust dazu haben. Ne?
Ja, also es gibt tatsächlich Gerichte und Behörden. Da sucht man händeringend nach jemandem, der bereit ist, diesen Job zu übernehmen.
Weil man dadurch noch mehr Arbeit hat. Oder was ist es, was einen davon abhält?
Nee, also das würde ich mal sagen, ist nicht so das, der vorrangige Aspekt, sondern, also ich sag's mal so, es fällt ja nicht unbedingt jedem leicht und es findet nicht jeder angenehm, erstens mal vor einer Kamera zu stehen oder in ein Mikrofon zu sprechen und zweitens ja auch überhaupt in der Öffentlichkeit zu stehen. Und da kann ich schon den ein oder anderen oder die ein oder andere Kollegin verstehen, dass sie da so ein bisschen vor zurückschrecken. Und ich kann immer nur auch empfehlen, also so etwas, so ein Amt, genau dieses Amt, kann man eigentlich nur übernehmen, wenn man sagt, ja, da habe ich Lust zu.
Ja, das stimmt. Das
und ich habe
aber... Für alle Beteiligten. Ne?
Unbedingt.
Das glaube ich unbedingt. Auch. Haben Sie denn eigentlich dadurch, dass Ihr Name ja bekannt ist, mit Ihrem Gesicht verknüpft, haben Sie sich auch schon mal Sorgen gemacht? Oder gab es in der Familie schon mal, dass jemand gedacht hat, naja, irgendein böser Bube, mit dem Sie irgendwie mal zu tun haben, könnte das für sich ausnutzen im negativen Sinne?
Nein, ich habe mir darum wirklich nie Gedanken gemacht. Ja. Also ich bin schon mehrfach bedroht worden. Ich habe auch schon diese, naja, ich sag mal etwas unangenehmen Dinge wie Begleitung und so weiter erlebt, auch meine Familie. Das fanden wir nicht schön, aber ich weiß noch, meine Tochter war ganz klein damals und die sagte, Papa, das lassen wir uns nicht gefallen. Und insofern, nein, also ich habe das nie als Gefahr oder als große Belastung gesehen. Man muss immer Folgendes sehen, bei der Pressearbeit ist es so, man weiß nie, wann sie anfällt. Also klar, wenn ich weiß...
Ja, bei großen, spektakulären Prozessen.
Na klar, ne? Aber es gibt trotzdem Unwägbarkeiten, ob an diesem Tage tatsächlich dieses große Interesse dann auch da ist, weil es natürlich auch andere Themen gibt. Ne? Und es kann sein, dass sich mit einmal eine Dynamik entwickelt in einem Fall, den man gar nicht mal jetzt so als besonders spektakulär ansieht, aber irgendwie bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen ist das nun mal das Thema in einer Woche oder an einem Tag.
Zumal, wenn es elektronisch irgendwo aufgeploppt ist,
so
dann
ist
stürzen
es.
Sich alle anderen drauf.
So ist
ne?
es, ja.
Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Richtermangel oder sowas.
Ne? Ja, genau. Und das sind dann so Effekte, die kann man nicht unbedingt vorhersehen. Und dann können Sie jede Akte auf dem Schreibtisch erstmal beiseite schieben. Dann hat man an dem Tag eigentlich nichts anderes zu tun. Man muss sich erstmal eine Strategie, eine Botschaft überlegen. Man muss sich überlegen, wie organisiere ich jetzt an diesem Tage eine Information der Öffentlichkeit und eine Versorgung aller Medien mit den entsprechenden Informationen. Wie mache ich das, ohne dass irgendwie, ich sag mal, Enten auf den Teich gesetzt werden und dass alle wirklich sachlich, umfassend und schnell und richtig vor allen Dingen informiert werden.
Aber wie können Sie denn die Akten einfach zur Seite schieben, wenn Sie an dem Tag einen Prozesstag haben? Geht das ja gar nicht.
Ne? Nee,
da muss jemand anders einspringen, ne?
Ja, dann muss jemand, genau. Also wenn ich eine Hauptverhandlung führe, dann kann ich natürlich nicht mit wehenden Fahnen die Hauptverhandlung verlassen. Das geht nicht. Aber wir sind ja nun, also Gott sei Dank, ein Team, ein wirklich richtig gutes Team. Und wir teilen dann die entsprechenden Aufgaben untereinander auf und das geht schon irgendwie. Und ich muss fairerweise auch sagen, und das ist dann auch wieder das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit mit den Journalisten, da ist auch Verständnis da, wenn ich sage, Leute, ich habe heute jetzt noch mal eine wichtige Anhörung oder ich muss meine Hauptverhandlung also mindestens mal bis 14 Uhr noch weiterführen, aber danach stehe ich für euch zur Verfügung.
Ja, es geht ja auch nicht anders, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Sie haben in Kiel studiert. Wo sind Sie groß geworden und haben Abitur gemacht?
Also ich komme aus der Rosenstadt Eutin, dem Weimar, genau, dem Weimar des Nordens.
Ah, ja.
Ich bin dort zur Schule gegangen, beziehungsweise zunächst in Malente und dann in Eutin und habe am Johann-Heinrich-Voss-Gymnasium, einer fast 400 Jahre alten Lateinschule, mein Abitur gemacht.
Lateinschule, allogumanistisch, das haben die noch altgriechisch gelernt?
Nein, also, das eigentlich nicht. Also diese humanistische Prägung, die ist, ja, ich glaube, so 20, 30 Jahre vorher aufgegeben worden. Aber das Spannende an dieser Schule war, mein Onkel, mein Vater sind dort auch zur Schule gegangen, haben ihr Abitur gemacht. Und bis 3 Jahre vor meiner Einschulung dort am Voss-Gymnasium gab es nur Knaben, war das Knabengymnasium. Oben auf dem Berg und unten in der Stadt war das Lyzeum.
Meine große Schwester ist auch noch in eine reine Mädchenklasse gegangen, auf dem Gymnasium sogar.
Und wissen Sie was, ich habe dann später einen Ausbilder meiner Frau kennengelernt, der erzählte, er sei als Referendar am Voss-Gymnasium gewesen. Das muss also so ganz kurz vor meiner Zeit gewesen sein. Und er meinte, er hätte das Gefühl gehabt, er sei mitten in der Feuerzangenbowle gelandet. Ja, da gab es ein Kollegium, ein reines Herrenkollegium, das so gemeinsam alt geworden war. Die waren also, die meisten Lehrer, die ich erlebt habe, die waren so um die 60. Und ich kann Ihnen sagen, das waren alles Originale.
Das war bei meiner Schule auch so, die ja früher ein Mädchenlyzeum gewesen war. Mhm. Da gab es noch die Fräuleins. Fräulein Tüffers war meine Englischlehrerin.
Ja.
Die waren auch fast alle ledig.
Ja.
Mathematiklehrerin und so. Die waren auch übrig geblieben von der Feuerzangenbullin weiblich, hätte man da
genau, aber so irgendwie original.
Fräulein Tüffers,
ja.
Sie haben, und wieso Jura? Weil Ihre ganze Familie Juristen sind.
Nein, es gibt in meiner Familie keinen einzigen Juristen.
Wie kamen Sie denn auf diese verschrobene Idee?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich wollte Chemiker werden.
Ach so, verstehe. Ja. Weil Ihre ganze Familie aus Chemikern besteht.
Auch nicht. Also im Grunde genommen komme ich eigentlich aus einer Lehrerfamilie.
Verstehe. Und, ja, gut, dafür wäre ich vielleicht auch zurückgeschreckt.
Ja. Also Lehrer wollte ich nicht werden, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel Engagement in die Ausbildung immer gesteckt habe, sowohl bei der Bundeswehr und auch hier in der Justiz habe ich mich ja immer viel Praktikanten und Referendaren gewidmet. Genau, bis heute. Ne? Also ich habe dann für unseren Chemieleistungskurs mal eine Studienfahrt nach Köln organisiert. Da haben wir Betriebe besucht wie Henkel und Bayer und also quasi ein langes Praktikum im Westen des Landes. Und dann ist mir aber bewusst geworden, Chemie hat einen großen Nachteil. Mhm. Nach dem Grundstudium muss man sich relativ früh spezialisieren. Und der Arbeitsmarkt, auf den man dann kommt, der ist relativ schmal.
Mhm.
Und das schien mir zu riskant.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich mal so überlegt, welche Alternative in Frage kommt. Und habe ein Praktikum gemacht am kleinen Amtsgericht in Eutin.
Mhm.
Direkt am Schlosspark gelegen.
Lustig.
Und da gab es einen Richter, den habe ich geliebt. Das war auch eine richtige Figur, kann man sagen. Der war nämlich im Prinzip Landwirt. Der hatte also eine Landwirtschaft, eine Forst und eine Jagd. Und der konnte, wenn es nötig war, auch auf Plattdeutsch verhandeln. Das war also so ein richtiger, authentischer Typ.
Das hört sich an, es gab doch so eine bayerische Fernsehserie mal, die vor Gericht gespielt hat.
Ja, war das nicht irgendwie uralt. Königlich bayerisches
Land? Ja, genau.
Ja, so Amtsgericht.
So,
so
hört sich das an.
So ist das in Holstein gewesen. Ja, so müssen Sie sich das vorstellen. Der hat ein bisschen breit geschnackt und Otto Witt fuhr mit seinem alten, klapprigen Geländewagen immer am Donnerstag vor und hat dann auf dem Parkplatz frische Putenoberkeulen und sowas, also vom Amtsgericht auf dem Parkplatz, angeboten. Also das war eine Type, wirklich. Und ein hervorragender Jurist, fand ich. Und eben der war so menschlich. Also das hat mir diese Kombination aus Fachlichkeit und Menschlichkeit, ja, das hat mir also tief imponiert.
Das heißt, die haben sich schon als Richter auch gesehen?
Ja.
Das sofort. War immer klar.
Also mit 19 war klar, ich möchte Richter
werden. Staatsdienst, also nicht Anwalt oder sonst
was. Nein, auf keinen Fall.
Oder Politiker sind ja
auch Juristen. Nein, auf keinen Fall. Also ich habe diese Unabhängigkeit in der Sache. Dann auch Konflikte entscheiden müssen oder wollen. Das hat mich also sehr, sehr angesprochen. Und deswegen, ich kann wirklich sagen, mit 19 wollte ich Richter werden. Mm.
Und ist das immer noch das, was Sie sich erhofft haben heute? Oder sind Sie an den sozusagen an der Wirklichkeit auch, stoßen sich da die Hörner ab?
Nein.
Zum Beispiel an Personalmangel oder so?
Also ich kann wirklich aus tiefem Herzen sagen, ich möchte nichts anderes machen und ich hätte auch nichts anderes machen wollen. Mm. Vielleicht, also man denkt ja so manchmal darüber nach, was wäre noch so, vielleicht die Kombination aus einer Naturwissenschaft und Jura als Patentanwalt. Und, aber nein, also ich bin wirklich mit großer Begeisterung in meinem Beruf die ganzen Jahre tätig gewesen.
Und da können Ihnen auch nicht diese Umstände, die ja immer wieder beklagt werden, können das auch nicht trüben?
Nein, also natürlich ärgert man sich über das eine oder andere schon. Nicht? Und ich glaube, also man könnte in vielem deutlich besser sein, wenn man mehr Zeit hätte. Und
das muss einen ja wurmen, ne?
Ja.
Also, oder Sie tendieren wahrscheinlich auch zur Selbstausbeutung, ne?
Das sind einfach ja, ich gucke nicht auf die Uhr.
Ja, genau.
Ich gucke nicht auf die Uhr. Also wenn ich mir Gedanken um einen Patienten mache, der im Klinikum Bremen-Ost einsitzt und ein schwieriger Fall ist und man nicht so wirklich, also man so abwägt das Für und Wider einer Entscheidung, also dafür nehme ich mir dann wirklich viel Zeit. Mhm. Und ich finde, wir haben Privilegien in unserem Beruf und dann hat man auch eine Verantwortung. Und dafür macht man das. Also ich will das dann auch wissen und will das lesen.
Am Landgericht, also haben Sie ja auch mit ziemlichen Gräueltaten zu tun. Ne? Wie kann man das eigentlich aus seinem Kopf rauskriegen? Ich meine, das ist Ihre Profession,
ja,
das auch die Tür zuzumachen vom Gericht und dann zu sagen, jetzt fängt das Privatleben an. Aber Sie sehen ja auch Bilder, die ich zum Beispiel nicht sehen möchte, von eingeschlagenen Köpfen. Sie müssen schon ganz schlimme Sachen gesehen haben.
Ja, ne? ja, natürlich.
Auch Wohnungen oder so und da mit den Blutflecken, weil Sie ja auch, ne, ja, solche Besichtigungen vor Ort muss man ja auch manche machen, um sich zu
unterhalten. Ja.
Wie gehen Sie damit um oder suchen Sie diese Bilder manchmal im Schlaf auf, im Traum auf oder passiert Ihnen das gar nicht? Also, haben Sie da so eine Hornhaut?
Nee. Also es gibt schon Bilder, die bleiben. Das muss man einfach sagen, ja. Und, aber wissen Sie, es ist so, es sind nicht nur die Bilder, es ist eher die Kombination von Bildern und Menschen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da haben die Eltern eines getöteten jungen Mannes die gesamte Hauptverhandlung mitverfolgt. Die haben sich diese Bilder auch angesehen. Und ich habe so richtig intensiv gespürt, wie sie gelitten haben. Und das kriegt mir noch mehr unter die Haut, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so, dass mich das ständig verfolgt, überhaupt nicht. Aber es gibt schon mal so Momente, da denkt man da dran.
Und es gibt auch kein Happy End, ne? Selbst wenn der Täter gefasst wird und ins Gefängnis wandert, es gibt für jemanden Tod, es kann kein Happy End, für die Eltern kann es keins geben, ne?
Ein verlorenes Kind, das muss das Schlimmste oder jedenfalls mit das Schlimmste sein, was man im Leben erleiden kann. Und das spürt man ja auch manchmal, wenn man mit diesen Menschen dann verhandelt und wenn man mit ihnen spricht. Und also das berührt mich schon, das berührt mich tief. Und diese Gefühle, diese Eindrücke, die vergisst man nicht. Ich fände es auch schlimm, wenn man das vergessen würde. Ich bin der Meinung, man muss also genügend Abstand, ist klar, wahren. Aber wir wollen ja auch nicht Justizautomaten sein. Und man muss nur eben damit umgehen können.
Hat sich Ihr Menschenbild dadurch denn verändert? Weil Sie haben natürlich auch mit Tätern zu tun. Das sind echt arme Tröpfe, die zum Beispiel nicht so aufgewachsen sind, wie ich jetzt mal denke, wir beiden. Ne? Ja. Also ganz andere Lebensumstände, die Sie gleich die es einfach ihnen schwerer gemacht haben. Aber sie haben natürlich auch mit richtig brutalen, rohen Typen zu tun. Ja. Also nicht, nicht männlich allein gemeint. Verliert man da sozusagen ein bisschen den Glauben an das Gute im Menschen, was ich immer noch denke, was in jedem schlummert? Wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht, dass in jedem Menschen müssen, was Gutes und
da,
schlummert.
Ich glaube, das ist so ein...
Zum Beispiel so Hells Angels oder so. Ich meine, ich will die jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die halt auch ständig mit anderen so solchen Menschen zusammen sind, ne? was einen ja irgendwie prägt.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist für einen Richter, dass er immer auf das individuelle Schicksal, auf die individuelle Persönlichkeit schaut und ganz genau beobachtet und abwägt. Und da sieht man eben viel Gutes und man sieht auch manches Böse.
Es gibt böse Menschen.
Ja, es gibt es. Das muss man sagen. Das gibt es tatsächlich. Es gibt aber auch viele Menschen, also gerade unter meinen Patienten in der Klinik gibt es solche Menschen, die haben ganz was Böses getan. Mhm. Aber die sind manchmal völlig unverschuldet persönlichkeitsgestört oder eben psychisch krank. Mhm. Und die wären bestimmt gerne anders und leiden auch darunter. Mhm. Und als Richter muss ich die Fähigkeit und die Toleranz entwickeln, dass ich beides sehe. Dass ich einerseits sehe das Tatunrecht, aber dass ich auf der anderen Seite auch diese verzweifelte Person sehe, die da auch vor mir sitzt mit ihren ganzen Ängsten, mit ihren Zukunftsängsten, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dabei immer die Augenhöhe wahrt und auch Opfer, das Gute sieht.
Opfer hören das nicht so gerne, ne? Also Eltern von einem toten Kind, die wollen nicht wissen, dass der eine schwere Kindheit hatte, um das jetzt ganz billig und vereinfacht auszudrücken, obwohl es bestimmt stimmt und Böses, Böses erzeugt. Ne? Ich glaube, wer als Kind schon blau und grün geprügelt wurde, lernt oft gar nicht keine andere Sprache als Gewalt. Ne? Ja. Sagt man jedenfalls.
So. Ja. Also diese Menschen, an die wir jetzt gerade denken, diese Menschen haben tatsächlich eine Vorgeschichte. Das entschuldigt überhaupt nicht das Verhalten. Mhm. Das entschuldigt auch gar nicht das Tatunrecht. Mhm. Aber das muss man strikt voneinander trennen. Und wir haben im deutschen Strafrecht haben wir das Täterrecht, das Täterstrafrecht. Wir müssen uns den Täter anschauen. Das Opfer schauen wir uns selbstverständlich auch an, weil wir natürlich bei der Bewertung nachher der Tat, des Tatbildes und auch der Strafe schauen müssen, welche Auswirkungen hat diese Tat auf das Opfer gehabt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Rahmen der Strafzumessung. Mhm. Aber wir haben an sich ein Täterstrafrecht und über den Täter urteilen wir ja am Ende. Mhm. Das ist für das Opfer zugegebenermaßen manchmal schwer auszuhalten. Mhm. Das hat aber etwas damit zu tun, dass unser Strafprozess der Ahndung der Tat dient und gilt und nicht der Sühne für das Opfer. Mhm. Es gibt ein ganz tolles kleines Büchlein von Jan Philipp Remzma. Den kennt man ja. Ne? Also der ist nicht Jurist, sondern der ist Soziologe und hat dort auf eine sehr intelligente Art beschrieben, wie die Rolle des Opfers im Prozess zu sehen ist. Und ich meine, der weiß ja, wovon er redet, nicht? An sich jetzt mal so von seiner Erfahrung her. Mhm. Und er hat das sehr, sehr klug und gut beschrieben. Und hat auch am Ende, ist er zu dem Ergebnis gekommen, das muss auch so sein. Und zwar alleine schon deshalb, weil es in einem modernen Rechtsstaat eben keine Rache gibt. Mhm. Und das ist eine große Errungenschaft.
Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es oft so, dass man oft in Berichterstattung von so tragischen Sachen bei Attentaten und so weiter, das haben Sie ja jetzt auch schon mitbekommen, dass ganz oft so Opferorganisationen wie der Weiße Ring oder so sagen oder eben Angehörige, dass das Leben desjenigen, der da gemordet hat, ausgebreitet wird, man um Verständnis, also auf Verständnis hofft, was auch richtig ist, aber dass die Opfer und die Nachfolgen, also die Folgen davon, eben oft vergessen werden. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, es war doch mal im Ostertor Steinweg, ist doch so ein Juwelier überfallen worden und es gab sogar Kamerabilder, wie auf den eingeschlagen worden ist. Die Nachbarin, die so einen Stoffladen hat, ist dazwischen gegangen. Und der ist wahrscheinlich für sein Leben traumatisiert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man selber damit umgeht, wenn man mal richtig, richtig körperlich angegriffen worden ist, ob man dann sich das noch auf die Straße traut. Ne? Ja. Sowas wird oft beklagt, dass das zu kurz kommt. Und vielleicht ist das so. Also es liegt vielleicht auch an den Medien. Ich weiß das gar nicht.
Nee, Frau Helwig, ich bin auch der Meinung, dass wir uns, wir als Gesellschaft vielleicht auch, zu wenig um die Opfer kümmern. Mhm. Und man darf nur nicht verwechseln.
Das ändert nichts daran, dass man Verständnis für die Geschichte des Opfers, des Täters haben kann.
Ja, ich würde es eher mal so beschreiben. Das Strafgericht, der Strafrichter, der kann diese Aufgabe nicht mit übernehmen. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, so, das geht uns nichts an, überhaupt nicht. Diese Gedanken macht man sich. Mhm. Ich will immer wissen, wie geht's dem Opfer? Mhm. Auch wenn ein Angeklagter dem Opfer eine Aussage ersparen will und ein vollständiges Geständnis, ein umfassendes Geständnis ablegt, dann frage ich immer das Opfer, ob es trotzdem aussagen will. Mhm. Einfach die Gelegenheit nutzen will, im Gerichtssaal über die erlittene Pein und über die Ängste, die nachgeblieben sind und die Folgen, zu sprechen. Und, aber am Ende als Strafrichter muss ich über das Schicksal des Täters entscheiden. Mhm. Und dafür muss ich ihn von allen Seiten beleuchten, um eine richtige Einordnung einmal seiner Persönlichkeit und der Tat zu finden. Mhm. Und das darf man nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass ich geradezu neurotisch nach ausschließlich mildernden Umständen suche. Ich muss aber alles sehen. Mhm. In dem Täter, in seiner gesamten Persönlichkeit. Und dann am Ende, und das ist ja auch wichtig entscheidend, ist denn das möglicherweise ein Täter, der eben aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung gehandelt hat und deswegen vielleicht im strafrechtlichen Sinne eben nicht voll verantwortlich oder gar nicht verantwortlich ist.
Obwohl darüber regen sich ja auch welche aus, wenn es darum geht, dass man unter Drogen- und Alkoholkonsum, dass das mildernde Umstände sind, weil man nicht Herr seiner Sinne war. Mhm. Anstatt den Leuten zu sagen, wenn du sowieso schon jemand bist, der schnell ausrastet, lass die Finger von Drogen und Alkohol, dann schlägst du auch keinem über oder ziehst, es ist ja nicht alles Todesfall oder so, aber dann deinen Kontrahenten, auf den du eifersüchtig bist, dem tust du dann auch nichts. Und das stimmt ja auch, ne?
Ja, na gut, das gibt das Gesetz natürlich vor. Mhm. Das Tatbild, das findet dann schon seinen Niederschlag auch im Strafmaß. Mhm. Aber oft wird verkannt, dass wir Aspekte der Strafzumessung berücksichtigen, mildernd berücksichtigen, weil wir das vielleicht die Strafe gering halten wollen. Aber das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und wir Richter, das darf man nie außer Acht lassen, wir wenden das Recht an, wir wenden das Gesetz an. Wir stehen nicht über dem Gesetz.
Nee, sie suchen sich das nicht voraus und gehen nicht nach Sympathie, das ist schon klar. Und die Strafjustiz ist auch selten so, dass sie den Charakter so formt, kann schon sein, dass die Menschen mal ihre Strafe abgesessen haben und dann einen ganz anderen Lebensweg einschlagen, weil die Rückfallquote ist ja wahnsinnig hoch, ne?
Ja, da eine typische Juristenantwort, das kommt drauf an.
Kommt auf die Tat an.
Ja, es kommt auf die Tat an und es kommt, also ich höre immer nur, ich habe selber nie Jugendstrafrecht gemacht, ich höre immer nur von den Jugendrichtern, 90% derjenigen, die das erste Mal vor uns gestanden oder gesessen haben, die sehen wir eigentlich nicht wieder.
Nicht wieder?
Nicht wieder.
Ach so, ich habe immer gedacht, ich habe mal Zahlen gehört, wer mal im Knast war, wie viel davon sozusagen wieder zurückkommen. Das ist ein ziemlich hoher Anteil, also das sind bestimmt nicht nur 10%.
Ja, aber ich denke mal, wer sozusagen diese Karriere gemacht hat, durchlaufen hat, wer also schon mal strafhaft auch verbüßt hat, das ist dann so die Spitze, kann man sagen.
Ja,
und da haben wir natürlich eine ganze Reihe an Wiederholungstätern, die immer wieder auffällig werden. Mhm. Aber auf die große Zahl gesehen ist es nicht so viel.
Mhm. Aber die Frage ist trotzdem, ob das Einsperren, so wie man es jetzt macht, ob das wirklich das Richtige ist. Weil das sich drum kümmern, um diese Leute, die Menschen, und man muss sich ja um sie kümmern. Wenn man das nicht schafft, dann ist halt die Frage, was bringt das dann? Ne?
Ja.
Obwohl also auch da werden ja neue Wege eingeschlagen, Wohngruppen und weiß ich nicht, natürlich nicht
für
alle Täter. Dann offener Vollzug vor 50 Jahren hätte man sich die Haare gerauft bei offenem Vollzug und so. Ne?
Also Frau Herwig, ich sehe das so, wenn ich jemanden verurteilt habe und das Urteil ist rechtskräftig, dann ist mein Gedanke als nächstes, was können wir tun, um diesen Menschen wieder so in die Gemeinschaft zu integrieren, dass er nicht straffällig wird. So, daran muss man arbeiten. Mm. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Vollzuges natürlich und der ganzen Begleiteinrichtungen. Und natürlich könnte, ich sag mal, manches sicher noch besser sein, wenn die entsprechende personelle und finanzielle Ausstattung.
Bewährungshelfer sind auch komplett überlastet, ne?
Ja, das also das versteht sich von selbst. Je mehr man diesen Menschen sich widmen kann und ihnen also auch Anleitungen gibt, ich denke, umso geringer nachher auch die Rückfallquote.
Zumal die Zahl der Straftaten ja steigt. Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist, aber so scheint sie ja zu steigen. Nicht alles Kapitalverbrechen, das muss man ja auch noch mal sagen. Ja. Aber trotzdem steigt es. Und Sie wissen ja selbst in Bremen die große Debatte um junge Räuber. Natürlich. Da sage ich auch immer, wenn mir einer was wegnimmt und mir dabei noch wehtut, dann ist mir auch vollkommen egal, wer das ist. Ne? Ich bin nur stinksauer erstmal.
Ja,
hoffe,
ja,
dass dem auch die Hammelbeine langgezogen werden und nicht, man sagt, Junge, hör auf damit und ihn wieder nach Hause schickt. Ja. Das ist jetzt alles sehr überspitzt. Also Sie wissen aber, was ich meine.
Ja, na klar.
Gibt es einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, weil irgendwas nicht zu lösen war oder weil Sie mit irgendeiner Ungerechtigkeit leben mussten oder mit einer Unschärfe? Weil es werden ja nicht alle bestraft, weil die Beweise nicht reichen. Indizienprozesse gibt es bei uns ja nicht. Ne? Oder eben andersrum, ganz selten, aber es gibt ja auch manchmal Justizirrtümer. Können Sie sich an irgendwas erinnern, was Sie noch wirklich lange beschäftigt hat?
Nee, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich will das nicht ausschließen, dass ich mal in einer Bewertung oder Einschätzung falsch gelegen habe. Das will ich nicht ausschließen. Ich glaube, das kann niemand behaupten. Aber ich kann zumindest mal sagen, ich habe mir immer größte Mühe gegeben, in meiner Überzeugung sicher zu sein. Das ist natürlich schwierig bei bestreitenden Angeklagten. Und bei Aussage gegen Aussagekonstellation da eine absolute Sicherheit zu erlangen, das geht gar nicht. Das ist dann nachher am Ende eine Überzeugung und da kann man theoretisch wenigstens mal in Teilen falsch liegen. Aber mir ist nicht bekannt, dass sich später mal in einem Verfahren oder dass sich aus einer abgeurteilten Sache, dass ich da später mal ergeben habe, da habe ich völlig falsch gelegen.
Nee, aber das ist ja Ihre Profession, ne? Die Menschenkenntnis oder auch das Einschätzen können und da Erfahrungen einfach zu sammeln. Ja. Sie reden doch bestimmt auch mit Kollegen, ne? In so Zweifelsfällen oder wenn Sie Gewissenskonflikte haben oder mit Sachen hadern oder so. Ne?
Ja,
natürlich. Oder auch mit ihrer Frau oder mit
Ja, natürlich. Also ohne Namensnennung, selbstverständlich. Aber das kommt schon mal vor, dass ich sage, du, ich habe das und das erlebt oder gehört. Und wenn du das so hörst, wie würdest du das einschätzen?
Genau. Weißt du, also einfach nur um eine Meinung zu hören, die muss man sich ja gar nicht zu eigen
machen.
Ne?
Ja, genau. Das muss man sich nicht zu eigen machen. Und oftmals ist es auch so, dass es einen dann quasi so in der eigenen Einschätzung bestätigt. Denn das ist jetzt nicht, ich sag mal, so grundsätzliche Unsicherheit oder so. Das legt man dann nach Jahren auch ab. Sondern es geht einfach darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich so in meinem Einschätzungsvermögen mich irgendwie sicher fühle. Und also nochmal, es kann gut sein, dass man mal falsch gelegen hat, aber mir ist jedenfalls so etwas nicht bekannt geworden, dass ich mal, was weiß ich, ein völlig falsches Urteil oder so verkündet hätte. Wir sind ja auch letzten Endes, das muss man immer sehen, davon abhängig, was können wir in Erfahrung bringen?
Ja, natürlich.
Und es kann Ihnen passieren, dass Sie in einem Strafprozess einen bestreitenden Angeklagten erleben, aber auch lügende Zeugen. Und wenn sich dann tatsächlich nicht diese Sicherheit an Überzeugung an der Täterschaft bilden lässt, dann muss man den Angeklagten freisprechen.
Im Zweifel für den Angeklagten, genau.
Ja, das und heißt, sowas ist schon passiert.
Ja, natürlich.
Das ist schon passiert,
wo man
das
gedacht
tue ich
hat,
auch,
wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist er doch schuldig, aber man kann es ihm einfach nicht nachweisen und da muss man ihn freilassen. Ja. Ich finde es gut, dass es das gibt, das im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, in der Tat. Also das wäre ja fataler jedenfalls, wenn ich an einem solchen Zweifelsfall jemanden zu Unrecht, im allerschlimmsten Fall noch zu einer Haftstrafe verurteile.
Aber da sehen Sie doch, dass in den Medien ganz oft die Unschuldsvermutung ein bisschen kurz kommt. Ne?
Ja.
Die Staatsanwaltschaft muss ermitteln. Man hat den Eindruck, dass für alle ist das dann, der hat dann schon Dreck am Stecken.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Dabei könnte die Staatsanwaltschaft auch hoppla hopp über mich ermitteln. Und zwar dann, wenn irgendjemand was über mich behauptet und es gibt irgendeinen Anfangsverdacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich verdächtig. Wo muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verdächtig mache?
Ich muss mal sagen, Journalisten sind da oftmals so scharf auch an der Kante.
Ja, sich also, verdächtig das, zu machen. Ja, oh Gott, was sollte ich unterlassen? Ich möchte mich nicht.
Etwas Falsches zu behaupten und zu verbreiten.
Ja.
Nicht? So, sie bekommen viele Informationen und die verbreiten sie. Und,
ja.
Und
ja, das stimmt. Aber ich meinte jetzt, wenn jemand über mir sagt zum Beispiel, ich hätte irgendwas gestohlen.
Ja.
Also viel Geld aus irgendeinem Tresor und ich war zufällig in der Nähe. Dann ist das ja schon Anfangsverdacht. Ne? Mhm. Was kann man denn tun, damit der Verdacht nicht auf einen fällt? Gibt's gar nichts, ne?
Also
doch seine Handyortung schon mal ausstellen, damit man nicht nachvollziehen kann.
Also ich kann dir jetzt keine Tricks verraten.
Aber es kann uns beiden, es kann jedem im Prinzip, jetzt ein bisschen überspitzt, aber schon passieren, dass gegen einen ermittelt wird und deswegen man kann komplett unschuldig sein. Ne?
Ja, ich gebe Ihnen mal... ich gebe mir mal folgendes Beispiel. Also im Freundes- und Bekanntenkreis kommt das gar nicht selten vor, dass ich einen Anruf bekomme. Und dann höre ich, Mensch, ich bin kürzlich so in Eile gewesen im Parkhaus. Und ich bin dann aus der Parklücke rausgefahren. Ich weiß nicht wirklich genau,
ob ich einen angetatscht
habe. Ja, aber ich habe eine Strafanzeige.
Ach, tatsächlich?
Ja, so, ja, natürlich, klar. Und oder ich, das also ein gutmütiger Tollpatsch hat mir mal erzählt, ja, ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe eine andere Person, die in der Nähe stand, habe ich gefragt, ob sie mal gucken kann, ob sie erkennt, ob hier an unseren Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist. Und diese, genau, und diese Person hat gesagt, nein, fahren Sie mal weiter. Ja, dummerweise habe ich mir aber, also sagte dieser Mensch, dummerweise habe ich mir aber den Namen und ja, genau.
Das hilft gar nichts, ne?
Das hilft überhaupt nichts.
Auch wenn es stimmt, aber natürlich. Man kann halt auch sagen, das reicht mir
nicht. Ja, ne? Genau. So, und nun war da ein Schaden und dann ließ sich nicht so ganz ausschließen, ob das nicht kompatibel war.
Verstehe.
Und schon hat man ein Verfahren am Hals wegen Verkehrsunfallflucht.
Ja, das heißt, man sollte einfach da bleiben und die Polizei rufen, egal was ist.
Ja.
Obwohl die Polizei kommt ja gar nicht immer, ne? Schon gar nicht, wenn sie hört, ich weiß gar nicht, ob ich einen Schaden angerichtet habe. Die werden sich an den Kopf tippen.
Natürlich, also wir haben sowas schon mal gemacht. Ne? Die haben auch gesagt, warum rufen sie uns denn überhaupt? Na gut, aber dann haben sie dafür gesorgt, sie haben sich gemeldet, es ist aufgenommen worden. Ihnen kann nichts mehr passieren.
Aber die Polizei wird sich doch bedanken, wenn wir jetzt alle anfangen, wenn wir uns nicht sicher sind.
Ja, ja, natürlich.
Dann würde am besten gar nicht Auto fahren.
Ja.
gibt's Fälle, also welche machen Sie am liebsten? Welche, wo es nicht so brutal ist oder wo es nicht um Leben, Tod oder Leben geht?
Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, welche Fälle ich am liebsten mache. Nein, also tatsächlich, darüber denke ich gar nicht nach.
Oder wie lange die dauern, dass Sie wissen, das dauert jetzt nicht 3 Jahre, sondern das ist ein Zeitraum, den ich überblicken kann oder so, da ist das vollkommen
egal.
Ist das wie, was mir die Katze vor die Tür legt, das wird hier wegverhandelt?
Nein, also grundsätzlich mache ich mir diese Gedanken nicht, aber natürlich, wenn man der Akte ansehen kann, dass das eine überschaubare Zeit in Anspruch nimmt, will ich mal sagen, ist das erstmal angenehmer. Mhm. So. Aber es gibt auch Fälle, die sich ganz spannend entwickeln. Also soll ich Ihnen mal einen erzählen?
Ja, sehr gerne.
Also wir haben mal im Schwurgericht ein Verfahren verhandelt. Da war Folgendes passiert. Ein junger Mann, der ein ganz schlimmes Elternhaus hatte, ein bisschen leicht intelligenzgemindert war. Der hat einen ganz anständigen Weg genommen und hat eine Ausbildung gemacht. Da hat sich eine kleine Wohnung schön eingerichtet. Und er hatte eine Freundin, die kam aus gutem Hause und hat dann Abitur gemacht, wollte studieren und hat sich von ihm getrennt. Im Grunde genommen mit dem Motiv, du passt nicht in meine Welt. Das hat ihn ganz, ganz, ganz schwer gekränkt. Und er wollte unbedingt noch mit ihr eine Aussprache haben. Und er hat versucht, sich mit ihr zu treffen. Das hat sie alles nicht zugelassen. Und irgendwie hat er dann erfahren, dass sie sich gerade im Bahnhof aufhält, im Hauptbahnhof mit einer Freundin. Und hat gesehen, wie sie da oben bei Rossmann, wenn man die Treppen hochgeht, verschwindet. Und dann ist er zu einem Kioskstand gelaufen. Und damals gab es da noch Messer. Das gibt es ja im Bahnhof nicht mehr, schon seit Jahren.
Gott sei Dank.
Und nimmt so ein Messer, nimmt dieses Messer in die Hand und läuft auf diese Treppe zu, als die beiden jungen Damen da runterkommen. Und läuft direkt an 2 Bundespolizisten vorbei. Die sehen das. Und natürlich nehmen die sofort die Verfolgung auf, bringen ihn zu Boden, dann entsteht da ein Riesengerangel. Und mit einem Mal spürt der eine Beamte, wie seine eigene Waffe auf ihn gerichtet ist. Und er fasst mit dem Finger hinter den Abzug, um zu verhindern, dass der Abzug durchgezogen wird. Also er hat die eigene Waffe auf die Brust gerichtet, gesehen und gefühlt. als er das berichtet hat in der Hauptverhandlung, da brach ihm immer noch der Schweiß aus. Ne? So, und nun haben wir gegen diesen jungen Mann verhandelt.
Und der dachte, das wäre er, oder wusste, dass er das war, mit der die Waffe
genommen hat? Ja.
Der musste das sein.
Ja, der Kollege wird ja nicht. Natürlich. Also das ist eine dynamische Situation. Der hat da irgendwie die Waffe zu fassen gekriegt und so. Nun war halt die Frage, ist das ein versuchter Totschlag?
Ach so.
Ja. Und dazu muss man natürlich, man muss die ganze Tat kennen. Und was die beiden Beamten nicht gesehen haben, was aber drei Zeugen unabhängig voneinander beobachtet hatten, die in diesem kleinen Kiosk, in diesem Tabakladen waren, das war Folgendes. Unser Anklagter ist mit dem Messer in der Hand auf die beiden Frauen zugelaufen, hat sich niedergekniet und das Messer auf die eigene Brust gesetzt und gesagt, hör mich an. Ja, das haben natürlich die beiden Polizeibeamten völlig falsch eingeschätzt. Das konnten sie auch nicht sehen. Die sahen eben nur und haben sofort gedacht, also das hier passiert jetzt ein Kapitalverbrechen. Und das hat sich im Grunde erst so wirklich aufgelöst in der Hauptverhandlung. Und die beiden Polizeibeamten haben hinterher gesagt, ja, so ist es gewesen. Das glauben wir jetzt auch.
Das stimmt, aber trotzdem muss ja irgendjemand an die Waffe in der Panik oder in dem,
ja, was ich das ist er gewesen, ja, natürlich. Ja.
Ne, klar. Ist natürlich auch schlimm, ne?
Ja, natürlich.
Aber also, das Happy End wäre, wenn die Freundin so beeindruckt gewesen wäre von dieser...
Das hätte gefehlt.
Aber ist auch nicht. Aber
nein,
ist wahrscheinlich
konnten wir nicht feststellen. Konnten wir nicht feststellen.
Das ist auch nicht mehr ihr Buch.
Nein, genau, da sind wir raus.
Wahrscheinlich, wenn die aus, wahrscheinlich ist es auch so, wenn der erstmal in Untersuchungshaft am Anfang, dann war wahrscheinlich alles vorbei.
Ja, natürlich, der war in Untersuchungshaft in der Tat.
Das ist fast ein Kinofilm wert, ne?
Ja, aber das würde ich mal sagen, das war tatsächlich mal ein Happy End und trotzdem tragisch und dramatisch, ja, die ganze Sache. Und aber wissen Sie, da sind nachher alle aus dem Saal rausgegangen und haben gesagt, Gott sei Dank, das war kein versuchtes Kapitalverbrechen, das ist einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, die Gott sei Dank niemanden wirklich zu Schaden gebracht hat.
Aber man denkt auch, Liebe ist auch an vielen schuld, ne?
Ja, in der Tat.
Zu vielen Kapitalverbrechen.
Ja.
Hier,
Liebe Eifersucht. Und enttäuschte Liebe, ja.
Ja, Eifersucht ist doch ein großes
natürlich.
Motiv, ne?
Ja.
Habgier, weiß gar nicht, was
unbedingt
wir da alles
Habgier,
erleben.
Ja.
Schlimm eigentlich, ne?
Wenn Sie in den Schwurgerichtssaal gehen, dann müssen Sie eigentlich nur hinter der Richterbank die sieben Todsünden sich anschauen, die da so schön geschnitzt im Holz zu sehen sind. Das sind genau die Motive, mit denen wir es zu tun haben.
Ja. Es gibt doch, ich habe schon mal angefragt, es gibt bei Ihnen auch so Gerichtsgroupies, also so Leute, die Zeit haben, Rentner, womöglich, und dann immer und immer wieder kommen, weil genau das, was Sie sagen von diesem Richter in Eutin, das ist ja auch, also weiß ich auch nicht, das hört sich sonst, ob man öfter mal vorbeikommen sollte, obwohl ich immer denke, eine Öffentlichkeit muss sein und darf auch sein, aber wie ist das für die Täter und für die Opfer? Das wäre mir ganz unangenehm, wenn da Leute sitzen. Auch wenn es richtig ist, diese Öffentlichkeit herzustellen, würde ich mich da nicht gerne hinsetzen, weil mir das so leid für die Täter, dass ich mich daran... Sensationsgier oder, na gut, man kann es auch freundlich Interesse nennen, aber das ist halt auch sehr persönlich, da sitzen Menschen aus Fleisch und Blut und nicht das Königbayerische Amtsgericht, wo alles erfunden ist.
Ja.
Ne?
Also zu Ihrer ersten Frage, das ist ganz witzig, dass Sie das fragen, weil sowas gab es früher. Ich kann mich an manche erinnern. Nee, die sind irgendwie, ich weiß nicht, entweder gehen die anderen Interessen nach oder sie sind einfach nicht mehr da. Aber in der Tat, ich kann mich so an den einen oder anderen erinnern.
Der hat sie wahrscheinlich schon gegrüßt, ne?
Ja, natürlich, genau. Ne? Wie lange ist heute?
Ich hatte meinen Kollegen in der Journalistenschule, der hat eine Reportage über solche Leute geschrieben und hat geschrieben, dass in die Bank, das war in Hamburg im Gericht, ich glaube im Amtsgericht, hatte jemand geritzt mit dem Messer schuldig. Das fand ich auch gut.
Ja, schön wäre es ja noch, wenn solche, ich sag mal, treuen Dauergäste mich an der Tür abfangen und sagen, wir sitzen heute im Saal 50.
Oder wenn Sie mit abstimmen könnten, es gab doch mal das Verkehrsgericht, wo das Publikum mit einbezogen wurde und dann wurde abgestimmt. Das waren aber Gott sei Dank nur, ich glaube, Verkehrsfälle, weil man nicht so brutal werden wollte. Ja, und das war interessant, ne? Wie da die Leute, die da saßen, auch wie unterschiedlich die Sachen eingeschätzt haben. Ne? Das ist wirklich, Jura ist eigentlich ein spannendes Gebiet. Also das Studium habe ich hatte Kommilitonen, die haben Jura studiert, das fand ich, hörte sich immer sehr schrecklich an. Die hatten auch immer Muffe, irgendwelche Sachen nicht zu bestehen oder Hausarbeiten. Oder es waren immer so merkwürdige Fälle. Das habe ich neulich schon mal erzählt dem Vorsitzenden vom Richterbund, dass da Gartenzwerge nicht etwa nur gestohlen wurden, sondern das war alles höchst kompliziert. Ne?
Also ich fand das Jurastudium nicht besonders spannend, muss ich sagen. Aber aus dieser Erfahrung vom königlich-holsteinischen Amtsgericht habe ich ja gewusst, dass die Praxis nachher super spannend
ist. Das war eine Durststrecke sozusagen.
Das war eine Durststrecke, fand ich auch.
Was hat Sie denn eigentlich nach Bremen verschlagen? Dann ein Referendariat?
Nein. Ich habe also meine gesamte Ausbildung, einschließlich Promotion und Referendariat, ich habe alles in Schleswig-Holstein absolviert und ich wäre da eigentlich nie weggegangen, wenn es nicht damals so schwierig mit den Stellen war.
Ah, verstehe.
Und da wurde nicht eingestellt. Und dann hatte ich mich entschlossen, wir haben damals auf der Insel Föhr gelebt.
Ach, wie schön.
Und ja.
Hört sich jedenfalls immer so schön an.
Ja, ist es auch. Traumhaft. Mhm. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, meine Frau hat dort am Gymnasium gearbeitet. Und ich bewerbe mich in den drei Stadtstaaten. In der Reihenfolge Hamburg, Berlin, Bremen. Also am liebsten wäre ich nach Hamburg gegangen, dann bekam ich da auch eine Zusage und dann ein Vorstellungsgespräch noch in Bremen. Da bin ich mit relativ wenig Lust hingefahren und habe dieses Vorstellungsgespräch fand im Richtweg statt und habe bei ganz schlechtem Bremer Regenwetter in der schräg gegenüberliegenden Buchhandlung mir noch mal schnell ein kleines Taschenbuch über Bremen gekauft. Ich war so eine Stunde eher da und habe gedacht, ich muss doch wenigstens ein bisschen mehr wissen als die Frage, auf welchem Tabellenplatz steht Werder Bremen oder wo findet man das. Da bin ich übrigens oft gewesen im Weserstadion während des Studiums. Aber ich kannte von Bremen gar nichts. So, und bin ich da also hinmarschiert. Und das war so eine nette Gesprächsatmosphäre, so freundlich. Mit der hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe dann meine Frau auf der Insel angerufen direkt danach und habe gesagt, du, ich glaube, das muss ich annehmen. Die haben mir sofort eine Zusage gegeben. Das ist, also die sind so sympathisch. Bremen hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und was soll ich sagen? Ja, nun habe ich hier irgendwie seit 28 Jahren hier Wurzeln geschlagen.
Wieso nur in den drei Stadtstaaten? Bremen kann man ja nun gar nicht vergleichen.
Nee, aber ich habe damals gedacht, wenn ich dann auch noch in einem Flächenland hin und her fahren muss, ist diese Wochenendfahrerei nach Föhr noch komplizierter. Und so, das war halt die Überlegung gewesen. Und dass ich hier tatsächlich bleiben würde, das habe ich eigentlich erst so richtig so nach 2-3 Jahren gewusst. Und da habe ich dann, so lange haben wir eine Wochenendehe geführt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich glaube, wir sollten hier bleiben.
Komm nach Bremen.
Ja, genau, und das hat sie auch gemacht.
Aber Sie haben doch bestimmt noch Sehnsucht nach Schleswig-Holstein und so weiter. Fahren Sie da regelmäßig hin?
Ja, wir haben noch Freunde in Schleswig-Holstein. Die Freundschaften pflegen wir auch. Und unsere Tochter ist gerade zu Föhr verliebt. Die jobbt im Sommer auf Föhr monatelang in einer Surfschule. Und wir sind selber auch sehr gerne immer noch dort auf der Insel. Das ist so, kann man sagen, dritte Heimat. Und,
dritte?
Naja, erstmal Holstein natürlich, wo wir herkommen.
Verstehe. Ja, gut.
Jetzt ist Bremen die zweite und Föhr die dritte.
Denken Sie darüber nach, wenn Sie mal in Pension gehen, vielleicht wieder zurückzukehren? Oder sind Sie jetzt Bremer durch und durch? Können Sie jetzt zu nichts verleiten?
Nein. Also ich denke, dass wir viel Zeit auch in Schleswig-Holstein verbringen werden. Aber nein, wir sind ja heimisch geworden. Ja. Wir haben meine Schwiegereltern hierher geholt.
Was schätzen Sie denn an Bremen?
Also ich finde, es ist zwar eine Großstadt, aber sie hat doch irgendwie was Überschaubares. Mhm. Ich glaube, die Bremer sagen immer ein Dorf mit Straßenbahn.
Manche finden das doof und sagen ja immer, Bremen wird sich selbst verzwergen schon durch diesen Begriff Dorf mit Straßenbahn.
Ja, also aber ich gebe nur das wieder, was die Bremer sagen.
Ne? Die einen finden das ganz nett, weil warum nicht? Na, und andere finden Dorf, also ich weiß gar nicht, ich finde das nicht ehrenrührig, wenn mir jemand sagt, ich wohne im Dorf mit Straßenbahn.
Also ich finde diese Überschaubarkeit angenehm, muss ich gestehen. Ich bin jetzt gerade vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen mal in Berlin gewesen, habe da eine Veranstaltung organisiert und ich war beeindruckt von Berlin, aber ich möchte da nicht leben. Mhm. Das ist mir einfach viel zu groß. Und hier hat man doch sehr schnell eben halt das Umland, die Natur. Und ja, was soll ich sagen, ich komme eher so aus dem ländlichen Raum. Und hier hat man eigentlich beides. Ne?
Und das Landgericht ist mittendrin. Sie treffen ja auch ständig Bekannte hier. Also Sie sind bekannt wie ein bunter Hund. Aber hier, man muss ja nur einmal quer durch die Innenstadt gehen und schon
weiß ich nicht. Also wenn ich 300 Meter weiter zum Mittagessen verabredet bin, plane ich eine Viertelstunde ein.
Ja, ja. Ganz genau.
Ja, ja. Und Sie haben vorhin ja etwas angesprochen, so, so was, wie kommt man mit den negativen Eindrücken zurecht? Und das ist ja nun mal so, als Strafrichter beschäftigt man sich überwiegend mit dem Negativen, mit dem Bösen. Und da gibt es eine ganz klare Antwort, das ist die Familie und das sind Freunde. Und wir haben einen tollen Freundeskreis hier gefunden und das hält einen hier natürlich, das ist ganz klar. Ja, nicht? Also die lässt man nicht so im Stich.
Ja. Haben Sie eigentlich auch Hobbys, denen Sie nachgehen können, neben Ihrer doch arbeitsintensiven, zeitintensiven Arbeit?
Und wie? Also erzählen ich Sie bin mal. Ehrenamtlich, sehr breit noch tätig, arbeite hier im Vorstand und zwar seit, ich glaube auch inzwischen über 25 Jahren, im Vorstand des Hermann-Hildebrand-Hauses, das ist diese Notaufnahme in Oberneuland.
So auch schlimme Sachen, die Sie da hören und sehen und erleben.
Das sind wirklich Opfer unserer Gesellschaft, muss man mal sagen. Das sind Kinder, die so unschuldig und so klein sind und schon so Schlimmes erlebt haben.
Und, aber oft, weil die Eltern auch wieder in schlimmen Umständen sind. Ne?
Ja, natürlich, so natürlich, ja. Ja. Und so sieht man auch. Nicht? Die wachsen in diesem jungen Alter schon mit so starken Nachteilen, mit solchen Benachteiligungen, mit Traumata auf. So, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann bin ich seit ebenso langer Zeit im BADS, Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.
Das ist ja auch sowas.
Ja, und das ist so das zweite.
Da haben Sie mal auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein getrunken und so ein Selbstexperiment gemacht.
Ja, genau.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, überhaupt nicht.
Mit dem Promillemessgerät, ja, genau.
Da haben wir den Bürgermeister ja noch abgegriffen.
Ich weiß nur, dass das so eine Aktion war, wo man zog, dass man sich selbst komplett überschätzt und auch die Promillezahl so falsch einschätzt. Darum ging es, ne?
Aber es war einfach mal, wir wollten mal diesen typischen spontanen, ich sag mal, Kollegenbummel über den Weihnachtsmarkt nach dem Dienst. Den wollten wir mal simulieren und mal herausfinden, A, wie fühlt man sich? Und B, wie hoch ist tatsächlich die Alkoholisierung? Und wir haben festgestellt, es gab riesige Unterschiede. Sowohl in der subjektiven Wahrnehmung als auch im objektiven Befund.
Ja. Da kommt ja darauf an, was man vorher gegessen hat, ob man was gegessen
natürlich.
Hat und so weiter und so
ja,
weiter.
Ja, die Konstitution und so weiter.
Das spielt aber haben Sie nicht Rolle. Noch irgendein Hobby, Rosen züchten oder sowas ganz Schönes? Rosen züchten oder Bonsai oder weiß ich nicht was, Pralinen also, machen? Also, irgendwas, was gar nichts mit Kriminalität, mit Straffälligkeit oder so zu tun hat?
Also ich arbeite unglaublich gerne bei uns im Garten.
Ja, sehen Sie.
So, also es ist so, das sind dann so Tätigkeiten, um das mal so profan zu sagen, das ist einfach stumpfe Arbeit, ohne dass man sich intensive, tiefere Gedanken machen muss.
Einfach so.
Ja, aber auch eben Unternehmungen mit meiner Familie, Unternehmungen mit Freunden, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da wird man auch vieles los, also ohne dass man direkt darüber dann reden muss, aber da wird man vieles los, was man so aus dem Saal möglicherweise mitnimmt, weil das eben positive Erlebnisse sind.
Da fällt mir noch eine Frage ein. Jeder kann zum Täter werden oder zur Täterin, oder? Ist die Wahrscheinlichkeit...
Das würde ich nicht sagen.
Nee?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich dachte, wenn man in ganz, ganz besondere Situationen kommt, man selber weiß ja oft gar nicht, wie man reagiert. Zum Beispiel hoffe ich immer, dass ich niemals an einem schlimmen Unfall vorbeikomme, weil ich nicht wüsste, genau kann ich mich auf meine Nerven verlassen oder fange ich an zu heulen und bin vollkommen überflüssig da und mache nichts Gescheites.
Aber dann sind Sie keine Täterin.
Nee, aber absolut ich meine, es gibt nicht. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, man weiß ja selber gar nicht, wenn man so in Rage gerät oder gebracht wird oder so, man muss ja nicht jemanden umbringen, aber vielleicht die Treppe runterschubsen. Das ist ja auch schon
eine Ja, Zeit, ne? Also es gibt sicher Extremsituationen, bei denen man so vorweg nicht genau sagen kann, wie man da wohl spontan reagiert. Da gebe ich Ihnen recht. Aber ich glaube schon, wer in einem Wertesystem gefestigt ist, darin lebt und wer kultiviert ist und wer, das heißt nicht unbedingt Bildung, nicht? Also kultiviert ist was anderes. Wer also tatsächlich in humanistischen Werten verhaftet ist, dem springen so schnell die Sicherungen nicht durch. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Da kann man ja viel bei seinen Kindern zum Beispiel tun. Ne? Eigentlich ja bei allen, auch bei mit allen, mit denen man
das
eigentlich so
Kontakt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin davon überzeugt, eine gute Erziehung, eine liebevolle Erziehung mit viel Aufmerksamkeit Auch ein bisschen Lenkung natürlich, nicht? Also nicht alles so geschehen lassen, ein gutes Vorbild sein. Das ist sicher sehr, sehr entscheidend für die Entwicklung eines jungen Menschen, der natürlich auch seine eigene Persönlichkeit und seinen Charakter hat. Logisch, nicht? Also, aber ich glaube, da kann man viel tun. Und mir sagte mal ein Kollege, als wir auch mal über eine schlimme Tat gesprochen haben, und als wir so uns gefragt haben, was könnte besser sein? Wie kann man sowas verhindern? Und der sagte mal, die beste Vorbeugung ist eine gute humanistische Bildung.
Und überhaupt jemanden dazu zu befähigen, in Worte zu fassen, statt drauf zu hauen oder was kaputt zu machen oder so. Ich glaube, wer mit Worten seine Gefühlslage beschreiben kann, hat halt auch einen Vorteil, als wenn er gar nicht weiß, wie er mit seiner ganzen Wut fertig oder mit seiner ganzen Angst oder seiner ganzen Trauer oder dieser junge Mann, wie er damit fertig werden soll. Ne? Das glaube ich auch.
Und ich glaube auch, also ich bin ja ein großer Fan, auch aufgrund meiner Herkunft in der Nähe Dänemarks. Ich bin ein großer Fan der Skandinavier. Und ich glaube, die haben, ich meine, da gibt es ja auch solche. Hüge, natürlich. Hüge. Ja. Nein, also nicht nur das. Ich glaube, die haben insgesamt eine etwas höhere Wertschätzung für
Dankbarkeit.
Den Menschen. Ja, vielleicht so. Dankbarkeit, aber auch Wertschätzung. Wertschätzung für den Mitmenschen, für die menschliche Arbeit. Und das drückt sich, glaube ich, so in Lebensphilosophie, in Arbeitsphilosophie viel stärker aus, als wir so denken.
Hüge ist ja schwedisch, ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht.
Ja, aber den Dänen schreibt man das auch zu. Ah, ja, so, ne? Okay. Also das ist so, wir machen alles in der Gemeinschaft, wir machen es, so die Familie ist sozusagen so die Keimzelle. Und irgendwie schreibt man ihnen ja zu, dass sie die glücklichsten Menschen der Welt sind.
Auf jeden Fall, ja.
Also muss schon ein bisschen was dran sein.
Ja, da kann man sich bestimmt noch eine Scheibe abschneiden. Allerdings, da denke ich auch immer dran, sie haben eine ziemlich restriktive Migrationspolitik. Ne?
Natürlich.
Das traut man
Die Dänen, nicht die Schweden.
Ja, die Schweden auch. Ne? Aber die Schweden haben ja auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl noch einen viel höheren Migrationsanteil.
Ja, die haben eben viele aufgenommen.
Ne? Die haben auch große Probleme mit Bandenkriminalität. Ja. Das bei dem netten Büllerbü-Schweden denkt man das immer gar nicht, dass es da sowas gibt.
In den Städten, ja.
Ja, genau. Da gibt es auch Rechtsradikale leider. Ne? Also das.
Naja, und da sehen Sie im Grunde, die Dänen und die Schweden, ne? Die gehen unterschiedliche Wege.
Da gibt es ja noch die Finnen, ne? Die schon mit der wenigen Sonne nicht alle depressiv sind. Was schon eine Leistung ist, wenn man sich in Bremen über das Wetter beklagt. Ja, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen. Vielleicht noch eine politische Frage zum Schluss. Was erhoffen Sie sich von der neuen Bundesjustizministerin? Geld?
Die Justizministerin, die Bundesjustizministerin, die kann uns da leider nicht so wirklich weiterhelfen. Nein, es ist natürlich, was wir ja eingangs
auch... Wenn Bremen mehr Geld bekommt?
Ja, so gut, dann natürlich schon.
Zum Beispiel
schon,
ne? Für die nationale Aufgabe helfen könnte, das Geld anderswo
eingehen. Also... Ich wünsche mir vor allen Dingen, was das gesetzgeberische Verhalten angeht, etwas mehr Zurückhaltung. Und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil der
Gesetze.
Naja, oder vielleicht ein bisschen einfachere, klarere Gesetze. Also dass diese Regelungswut ein bisschen
Das sagen ja eigentlich fast alle. Ja. Ne?
Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Mein Lieblingsgesetz in Anführungszeichen ist das Konsum-Cannabis-Gesetz.
Oh Gott,
es ist ja, also die politische Frage lasse ich jetzt mal ganz außen vor, ob das sinnvoll ist oder nicht. So eine partielle Freigabe. Aber es ist einfach ganz, ganz schwer handhabbar. Diese vielen, vielen, vielen einzelnen Ausnahmen, die Tatbestände und wieder Ausnahmetatbestände. Wie soll der arme Polizeibeamte auf der Straße entscheiden? Kann ich jetzt einschreiten? Muss ich jetzt einschreiten? Und vor allen Dingen, was tue ich, wenn der Betroffene sich wehrt, wenn der sich weigert? Kann ich Zwang anwenden oder nicht? Oder begehe ich in diesem Fall möglicherweise Körperverletzung im Amt oder so, mache ich mich selber strafbar.
Mussten da nicht auch lauter Altfälle nochmal geprüft werden?
Ja, Fälle? Tausende.
Das ist doch auch schon
ein Wahnsinn.
Doch eine Frist setzen müssen und sagen müssen, ab hier und das davor ist eben anders.
Ach, nehmen Sie mal das Beispiel dieser Clubs. Also der Gedanke des Gesetzgebers war doch, man will den illegalen Markt eigentlich austrocknen. So, jetzt hat man aber eine partielle Freigabe beschlossen. Das Gesetz ist in Kraft getreten am 1.4. letzten Jahres. Zu diesem Zeitpunkt gab es quasi noch keinen legalen Markt. Also heizt man doch erstmal den illegalen Markt an, stärkt die Vertriebswege.
Na, erstmal sorgt man dafür, dass Leute sich selbst Pflanzen kaufen, ne?
Ja.
Und selbst eben das anbauen.
Ja.
Das macht ja, das ist ja auch okay.
Ja.
Besser als der illegale Markt auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Aber das, was, also die Clubs sind erst wesentlich später an den Start gegangen.
Nur
und die erste Ernte, würde ich mal sagen.
Das, ich kenne mich da nicht so aus, aber, ja. Das erste Problem wäre, wenn ich das an Freunde weitergebe und die geben mir dafür 10 Euro, dann ist
ja,
schon
ja,
wieder
ja,
Feierabend.
Ja, das ist schon vorbei.
Ne? Ja, ja, genau.
Schon vorbei. Ja.
Aber das kann ja auch kein Mensch kontrollieren. Ich finde, Gesetze, die man nicht kontrollieren kann, da
das
sollte
kann
man sich ein bisschen.
Das kann man gleich sein lassen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
5 Pflanzen.
Ja.
Wer geht denn zu Ihnen auf den Balkon oder zu irgendjemand anderes und sagt, nee, das sind jetzt aber 6 und dann eine wird konfisziert.
Man
was
möchte,
für eine Arbeit,
man
ne?
möchte, ja, man möchte mal fragen, ob die Polizeibeamten jetzt alle mit einem Feldstecher unterwegs sind, nicht, um
ja.
Balkonpflanzen zu zählen.
Weil der Unterschied zwischen einer Plantage und gewerbsmäßigem Anbau und privaten Anbau, der ist ja, der kann aber nicht in 5, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ne?
Nein.
Ja, das stimmt. Aber da, vielleicht wird das ja wieder rückabgewickelt. Also die Union war ja, von Anfang an dagegen.
Ja, ja, ja. Ach, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber sowas sollte man unterlassen, wirklich.
Gut, vielleicht hört sie das ja und nimmt sich das vor. Aber Gesetze gibt es ja nur wirklich, Bürokratieabbau und Regelungshut, das ist wirklich ein Phänomen. Ich glaube, dass das immer der Absicherung dient. Dass
ja.
die Mut, so eine Art von Mutlosigkeit, dass man Angst hat, dass man irgendwas falsch machen könnte und deswegen gibt es immer noch ein Gesetz und noch ein Gesetz.
Ja, natürlich. Und das ist so, also das glatte Gegenteil, was uns die Balten vorleben, nicht? Also Estland beispielsweise.
Ja, ja, das stimmt.
Vielleicht ist das auch ein bisschen extrem, vielleicht passt sowas nicht zu uns. Aber das Pendeln schlägt oftmals eben dann doch ein bisschen zu weit in die andere Richtung.
Ja, vielleicht ist Deutschland irgendwie mutlos geworden, ne?
Ja, also die Deutschen, glaube ich, haben ein Bedürfnis, wirklich alles regeln zu müssen und nichts auch mal, ich sag mal, auch der Rechtsprechung oder einfach dem Leben auch zu überlassen.
Aber das Irre ist ja, die Leute, die das auch beklagen, die schreien dann, wenn irgendwas passiert und das ist nicht geregelt und sagen, wie kann das denn geregelt
sein? Das muss doch geregelt sein.
Das
muss nicht alles im Leben geregelt sein.
Nee, das stimmt.
Also wir müssen auch lernen, dass wir untereinander vielleicht auch etwas regeln müssen.
Und es gibt ja auch ein Beispiel dafür. Man hat doch mal in irgendeiner Stadt, das war aber glaube ich in Holland, hat man alle Verkehrszeichen und Ampeln abgeschafft und plötzlich, wie durch ein Wunder, hat das funktioniert, indem man einfach die Rechts-vor-Links-Regel oder was es auch immer gibt, das ging. Ne? Aber das ist doch in Deutschland quasi undenkbar.
Ja, also das würden wir uns nicht zutrauen.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Wir würden es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen.
Obwohl, wenn dann in Bremen vielleicht.
Ja, das vielleicht.
Gut, Herr Dr. Prange, das waren meine Fragen.
Mhm.
Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörern. Es war sehr spannend, interessant.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir werden uns ja vielleicht wieder begegnen, da Sie ja nun mal Pressesprecher sind.
Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall passieren. Vielen Dank, Frau Helms.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.